Unsere Bibelgesprächsrunde am Freitagnachmittag. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Es grüßt Sie aus dem Medienhaus von Radio Horeb im Allgäu, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, Claudia Kiesel. In dieser Stunde steigen wir auch schon in die liturgisch sehr dichte Karwoche ein, denn wir lesen die Texte des kommenden Sonntags. Es ist der Palmsonntag. Und der Palmsonntag ist der Anfang der Heiligen Woche. Was in dieser folgenden Woche passiert, uns vor Augen gehalten wird, das ist an Dramatik fast nicht zu überbieten. Doch am Palmsonntag mit dem Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem ist erstmal Freude und Jubel angesagt. Wir hören gleich mehr. Jetzt begrüße ich Schwester Petra Maria Grünert aus dem Franziskanerinnenkloster Maria Stern in Augsburg. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Kiesel und alle Zuhörer in dieser Stunde.
Schwester Petra, lassen Sie uns mit einem Gebet in diese Sendung starten.
Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gegenwart in unserer Welt, dass du immer wieder Beziehung zu uns suchst, auf uns Menschen zugehst. Und wir danken dir für Jesus, der Mensch geworden ist, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Wir danken dir, dass er uns die Botschaft deiner Liebe verkündet hat und dass er selber auf dich gehört hat, wie ein Jünger, der gehört hat auf dich, den Vater, um das zu verkünden, was du uns sagen willst. Und so danken wir dir für diese Stunde und für die Betrachtung dieser Geheimnisse des Lebens Jesu. Schenke uns deinen Heiligen Geist und lass uns verstehen, wozu du jeden Einzelnen von uns in dieser Stunde rufen willst, was du uns sagen willst, was du uns offenbaren willst. Dazu segne uns in der Kraft des Heiligen Geistes, du der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Wir starten mit der ersten Lesung vom Palmsonntag aus dem Buch Jesaja, wenn Sie zu Hause mitlesen wollen. Das 50. Kapitel aus dem Prophetenbuch Jesaja, die Verse 4 bis 7. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen, darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate.
Ja, liebe Zuhörer, was haben Sie heute Morgen, als Sie aufgewacht sind, als erstes gehört? Vielleicht schon die Vogelstimmen, die uns diese Frühlingstage momentan schenken? Oder war es schon ein Wort aus dem Radio, die Nachrichten? Oder vielleicht eine Sendung von Radio Horeb. Was habe ich heute Morgen als erstes gehört? Wenn wir diese ersten Verse der ersten Lesung aus dem Prophetenbuch des Propheten Jesaja hören, da geht es ja darum, dass Gott unser Ohr öffnet. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Wir sind ein Leben lang, denke ich, Schüler des Lebens, und lernen mit jedem Tag neu dazu, machen neue Lebenserfahrungen. An diesem Palmsonntag hören wir eben diesen Abschnitt aus dem Prophetenbuch Jesaja, aus dem 50. Kapitel. Es ist das sogenannte dritte Lied vom Gottesknecht. Im Prophetenbuch Jesaja sind uns vier Gottesknechtslieder überliefert. Und an diesem Palmsonntag hören wir das dritte. Es richtet eigentlich unseren Blick auf einen Knecht Gottes, der sein Schüler ist, der den Menschen die Botschaft Gottes verkündet, der in dieser Dienerschaft des Vaters steht, aber auch viel Schmähung, viel Leid erfährt. Interessanterweise hören wir im Laufe des Kirchenjahres das erste Gottesknechtslied am Fest der Taufe Jesu, wo wir einfach da auch auf diesen Gottesknecht hingewiesen werden, wo das erste Lied davon spricht, dass er einer ist, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht, der also gut mit den Dingen umgeht, die in Gefahr stehen, einfach zu sterben. Das zweite Gottesknechtslied hören wir am Geburtstag Johannes des Täufers am 24. Juni, wo wir auch ein Bild des Gottesknechts vor Augen gestellt bekommen. Und jetzt an diesem Sonntag das dritte Gottesknechtslied und dann am Höhepunkt der Karwoche, am Karfreitag, hören wir das vierte Lied des Gottesknechts aus dem Prophetenbuch Jesaja. Hören wir mal aufmerksam in diesen Tagen hin und lassen diese Worte auch an unser Ohren, unser Herz klingen. Es fängt ja sehr offen an, wenn es im ersten Vers heute heißt: Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Also Gott gibt uns, wenn wir auch uns an die Stelle des Gottesknechtes setzen wollen, weil wir durch die Taufe auch zu Gott gehören, auch zu seinen Dienerinnen und Dienern zählen, er schenkt mir und Ihnen, wie dem Gottesknecht damals, die Zunge von Schülern, damit wir sprechen, damit wir reden, aber vor allem, um die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Wenn wir unseren Alltag genauer betrachten, erleben wir vielleicht eher, dass wir oft mit unserer Zunge andere Menschen verletzen, dass wir durch die Worte, die wir sprechen, die aus uns herausschießen, anderen wehtun. Dass es vielleicht in der Mehrheit überwiegt und wir uns eher danach sehnen, oft ein Wort zu finden, um andere zu stärken und aufzumuntern. In der Klinikseelsorge bin ich oft auch in dieser Haltung des Zuhörens am Krankenbett, um den Patienten zuzuhören, mir anzuhören, was sie bedrückt, was sie beschäftigt. Und dazu braucht es dieses offene Ohr, das im zweiten Teil dieses Verses uns geschenkt wird von Gott. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Auf der anderen Seite sind viele Schüler heute in die Osterferien gegangen. Der Schulunterricht hat eine Pause eingelegt in diesen Osterferien. Und wer von uns, der schon älter ist, will heute eigentlich noch Schüler sein? Mit dem Abschluss unserer Schullaufbahn sind die meisten froh, vielleicht auch Sie, ich auch. Ich darf auf 25 Jahre Abitur zurückblicken. Wer will heute schon noch Schüler sein? Und doch lädt uns Gott ein, jeden Tag neu in die Haltung eines Schülers, einer Schülerin einzutreten, hinzuhören, vor allem auf ihn, der uns ein wegweisendes Wort schenken will. Und dass wir aber auch Schüler Gottes immer mehr werden, um vielleicht auch die Worte, die stärken und aufmuntern, anderen zusprechen zu können. Viele haben sich gefragt, zur Zeit des Propheten Jesaja, von wem spricht denn da der Prophet? Von einem Knecht Gottes, der seine Botschaft den Menschen zusprechen soll, der sie wieder zurückrufen soll in dieses Hörende, in die hörende Haltung auf Gott, der uns das Leben schenken will, in einer Zeit, wo viele Menschen sich Gott abwenden, vor gut 2.500 Jahren. Keiner hat irgendwie eine Vorstellung gehabt, wer dieser Gottesknecht wohl sein wird. Ist es der Prophet Jesaja selbst oder ein anderer Prophet, der kommt? Erst etwa 500 bis 700 Jahre später, als die Menschen Jesus erlebt haben, als die Jünger sich an die Prophetenworte erinnert haben, an die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die ihn erkannt haben als den wahren Gottesknecht, da kamen diese Worte des Propheten Jesaja mehr zur Erfüllung und hat sie mehr verstanden. Und bis heute verwendet die Kirche diese Texte in den liturgischen Feiern, wenn wir auf Jesus blicken, auf ihn, den Gottessohn, der bereit war, aber auch wie ein Knecht für uns zu leiden. Und davon spricht der zweite Teil der ersten Lesung, die Jesus auch selbst in die Worte in seinen Mund nehmen könnte, wenn er selbst von sich spricht: Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Diese Worte, wenn wir sie hören, erinnern vielleicht gleich den ein oder anderen an die Haltung Jesu, wenn er seinen Rücken hinhält in den Kartagen der Geißelung durch die römischen Soldaten. Oder auch, wenn er verspottet und angespuckt wird. Da kann er mit den Worten des Propheten selber sagen: Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Jesus wird angespuckt, verhöhnt von den Soldaten am Karfreitag, wenn sie ihn foltern und dann einfach auf den Kreuzweg schicken bis hin zum Kreuz. Der Blick geht aber weiter. Viele Männer und Frauen unserer Tage, die sich zu Christus bekennen, werden verfolgt, werden auch verspottet und verhöhnt, müssen vielleicht ihren Rücken hinhalten denen, die sie verfolgen. In den unzähligen Ländern unserer Welt, wo in unseren Tagen viele Christen verfolgt, bedroht, gefoltert und umgebracht werden, wie Jesus, weil sie dieser Botschaft von Jesus glauben, der uns den barmherzigen Vater und seine Liebe verkündet. Der Gottesknecht, den Jesaja verkündet, er ist zuversichtlich, wenn er sagt: Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Ich werde nicht in Schande enden. Das konnte auch Jesus von sich selber sagen. Und das dürfen auch wir Christen, wenn wir heute verfolgt werden, vielleicht auch in unserem deutschen Land, wo wir verlacht werden, weil wir noch zur Kirche gehen, weil wir vielleicht diese heilige Woche noch mit der Liturgie mitfeiern, mit den vielen anderen Gläubigen, wir kommen immer mehr zur Minderheit. Und Gott, der Herr, er wird auch uns helfen, dass wir Jesus, dass wir dem Vater treu bleiben können. Ich lade uns ein, einfach vielleicht sich ein paar Gedanken zu machen, wo erlebe ich in meinem Alltag vielleicht auch schon Spott und Hohn, wenn ich mich bekenne öffentlich zu Christus bei meinen Arbeitskollegen oder auch die jungen Leute in der Schule oder an der Uni. Oder wo fällt es mir auch zu, andere aufzumuntern durch ein stärkendes Wort? Und wo will mich Gott wieder neu hinweisen, vielleicht ganz besonders in den kommenden Tagen der Heiligen Woche, dass ich ganz besonders mein Ohr öffne, um hinzuhören, hinzulauschen, was er mir sagen will. Mir, dass ich ein Schüler, eine Schülerin bin, eine Schülerin Gottes, um immer mehr Jesus ähnlich zu werden in diesen kommenden Tagen und darüber hinaus. Lassen wir die Gedanken ein bisschen nachklingen in der Musik, die uns einlädt, in uns hineinzuhören.
Eine Vertonung vom Psalm 22. Diesen Psalm, den werden wir am kommenden Sonntag in der Messliturgie hören, zwischen der ersten und zweiten Lesung. Sie sind jetzt in unserer Bibelsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit dabei. Und wir sind angekommen bei der zweiten Lesung vom Palmsonntag im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes des Vaters.
Liebe Zuhörer, diese Worte, die wir gerade aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus gehört haben, wir klingen immer wieder regelmäßig auch im Stundengebet der Kirche am Samstag, Sonntag in der Vesper, im Wechsel an verschiedenen Wochen, beten wir im Stundengebet diese Worte des Philipperhymnus oder singen sie. Dieser Hymnus, dieses Gebet, diese Worte, die Paulus uns hier überliefert hat, sie stellen uns Christus vor Augen. Aber es ist vielleicht interessant, warum Paulus uns genau diese Worte vor Augen stellt, in welchem Zusammenhang. Und es sind die ersten Verse dieses zweiten Kapitels im Philipperbrief. Da gibt es Streit und Uneinigkeit in der Gemeinde von Philippi unter den Männern und Frauen, die Christus nachfolgen. Paulus leitet diesen Philipperhymnus mit einigen Versen ein und ich möchte die unserer Betrachtung kurz voranstellen, weil diese heilige Woche, die uns ja auf etwas Besonderes hinführt, wo es um wirklich heilige Tage geht, Jesus Christus zu begleiten in seinem Leiden und Sterben bis hin zur Auferstehung, wo wir miteinander feiern, diesen Palmsonntag, den Beginn der heiligen Woche, so heilige hohe Zeiten, Hochzeiten so genannt im Kirchenjahr. Sie rufen auch immer, ehrlich gesagt, den Festtagsteufel mit auf den Plan, wo in unseren ganzen weltlichen Vorbereitungen uns einander auch oft in die Haare kommen lässt, wo Streit entsteht. Und so ist es auch wahrscheinlich bei den Männern und Frauen in Philippi gewesen. Wenn Paulus diesen wunderbaren Worten, die uns Christus und seine Erniedrigung vor Augen stellen bis zum Tod, wenn Paulus folgende Worte voranstellt, die wir uns auch gerne zu Herzen nehmen, auch wir selber. Wenn es also Ermahnungen Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auf das des anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Denn Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. So beginnt dann dieser Hymnus. Jeder kennt es von seinem Alltag, wenn Feste nahen, ob Weihnachten oder Ostern, da sind die Nerven oft sehr sensibel. Manchmal liegen sie blank, weil wir uns zu viel zumuten, weil wir vielleicht auch von der Arbeit gestresst sind und einander dann ziemlich schnell aneinander geraten und vielleicht streiten, obwohl diese heiligen Tage vor uns stehen. Den Menschen damals ist es so ergangen und uns ergeht es heute auch so, dass uns Paulus wirklich Jesus vor Augen stellen will. Und wir wissen, wie schwer es ist, ihm ähnlich zu sein. Und dieser Jesus, der Gott gleich war, dem Vater, der die Liebe ist, so sagt Paulus, er hat nicht daran festgehalten, Gott gleich sein zu wollen, sondern Jesus wollte wie ein Sklave sein. Doch wer in unserer modernen Gesellschaft, in der Kirche, Gesellschaft, in der Schule oder sonst wo am Arbeitsplatz, will heute gern ein Sklave sein? Jesus war bereit, den anderen zu dienen. Uns fällt es schwer, weil wir eigentlich von Kindheit erzogen werden, Verantwortung zu übernehmen, um andere Menschen zu leiten, zu führen, manche sogar über sie zu herrschen. Jesus ging genau einen anderen Weg. Er, der beim Vater war, dem alle göttliche Macht zu eigen war, er war bereit, es loszulassen, um ein Mensch zu werden wie wir, um uns zu dienen. Nicht als ein König, der über uns herrscht, sondern um uns zu heilen, uns die Sünden zu vergeben, uns dadurch zu dienen. Jesus war der, der auf den Vater bis zum Schluss gehört hat. Am grünen Donnerstag hört er auf den Vater und sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Jesus ist gehorsam, wie es heißt, bis zum Tod. Und dieser Gehorsam führt ihn zum Tod am Kreuz. Die Bosheit der Menschen, die Gott und seine Liebe, seine Botschaft nicht in Jesus annehmen wollen. Diese Bosheit schlägt Jesus ans Kreuz, an der grausamsten Hinrichtungsart der Römer der damaligen Zeit. Doch der Vater im Himmel lässt Jesus nicht an diesem Kreuz. Er nimmt ihn auf, er erhöht ihn, er gibt ihm den Sieg über den Tod. Er ist der Christus. Interessant ist, wenn es heißt, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Am Karfreitag bei der Kreuzverehrung beugen wir unsere Knie. Bei der Wandlung am Gründonnerstag, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch hingegeben zur Erlösung, beugen wir die Knie. Bin ich bereit, wirklich meine Knie vor Jesus zu beugen, aber auch vor anderen Menschen, die meine Hilfe brauchen? Lass mir vielleicht auch diese Gedanken kurz nachklingen im Lied, das uns hinführen will, auch auf den Einzug Jesu in Jerusalem. Er will der König sein, der uns Menschen dient und nicht über uns herrscht. Unsere Knie sollen sich vor ihm beugen und auch den Namen Jesu anerkennen. Denn es gibt keinen anderen Namen, dem diese Ehre gebührt. Jesus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Und so wollen wir ihm begleiten, ihm folgen, dem König der Liebe.
Ja, da haben wir ein Hosanna gehört. Ähnlich können wir es uns, glaube ich, auch vorstellen, das Hosanna, was Jesus zugejubelt wurde bei seinem Einzug in Jerusalem. Wir hören jetzt das Evangelium vom Palmsonntag aus dem Evangelisten Lukas, das Kapitel 19, die Verse 28 bis 40. In jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Und es geschah. Er kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien, an den Berg, der Ölberg heißt. Da schickte er zwei seiner Jünger aus und sagte: Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann antwortet: Der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten: Weil der Herr es braucht. Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus hinauf. Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger, freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Meister, weise deine Jünger zurecht. Er erwiderte: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eben das Evangelium vom Palmsonntag vor der Palmprozession gehört. Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem hinauf, heißt es da. Zuvor, bevor er die letzte Station, große Station, bevor Jesus in Jerusalem einzieht, ist Jesus in der Stadt Jericho, die gut 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, und ist dort dem blinden Bartimäus, aber auch dem Zöllner Zachäus begegnet. Den beiden, die Jesus nicht kannten, aber eine Sehnsucht hatten, ihm zu begegnen. Und Jesus hat den Blinden geheilt und Zachäus seine Schuld vergeben. Und von dort aus macht er sich eben hinauf in die heilige Stadt Jerusalem, die gut 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt, wenn man auf dem Ölberg steht. Und auch Jesus bereitet sich vor, innerlich und äußerlich, auf diesen Einzug in die heilige Stadt Jerusalem, die er schon oft als Pilger zu den jüdischen Hochfesten betreten hatte in den Jahren zuvor. Und es geschah, so heißt es am Beginn des Evangeliums, dass Jesus mit seinen Jüngern in die Nähe von Bethphage und Bethanien an den Ölberg hinaufkommt. Und bevor sie eben nach Bethphage kommen, ein kleines Dorf östlich des Ölbergs, da schickt er eben seine Jünger voraus, zwei, um diesen Einzug vorzubereiten, um das Fohlen eines Esels zu holen, auf den Jesus hineinziehen will. Jesus kommt nicht auf dem hohen Ross daher, nein, er wählt das Reittier der einfachen armen Leute und er wählt besonders ein Fohlen, einen jungen Esel, auf dem eben noch nie vorher einer geritten ist und der auch vorher noch keine Last getragen hat. Der Esel ja galt auch als Lasttier im Orient, mit dem man seine Dinge von einem Ort zum anderen tragen konnte, neben den Kamelen und Dromedaren, die sich die Reicheren leisten konnten. Jesus kommt also in die Nähe von Bethphage und Bethanien, ein Ort, der ihm schon bekannt ist, weil in Bethanien seine bekannten Freunde Maria, Martha und Lazarus leben. Lazarus, der erkrankt war, der gestorben war und den Jesus in seiner göttlichen Vollmacht zum Leben wiedererweckt hatte. Nun, Jesus schickt seine Jünger aus, er schickt sie zu zweit, keinen allein, um eben seinen Einzug vorzubereiten, um den notwendigen jungen Esel zu holen. Jesus holt ihn nicht selber, er lässt ihn holen. Und die zwei Jünger, sie gehen in das Dorf hinein und schauen, wo dieser Esel zu finden ist. Der junge Esel ist angebunden und sie binden ihn los, um ihn zu Jesus zu bringen. Da steckt ein Stück weit auch sichtbar die Aufgabe von Jüngern, die ja ein anderes Wort sind für Schüler. Jesus ist der Meister und die Jünger sind die Schüler, die von ihm lernen. Was tut ein Jünger Jesu? Er hört auf Jesus und versucht ihm zu folgen. Er lässt sich von Jesus schicken, dorthin, wo ihn Jesus schicken will. Eben jetzt in diesem Beginn in ein Dorf, um einen jungen Esel zu holen. Auch der junge Esel lässt sich in Dienst nehmen, ob er will oder nicht. Er lässt sich losbinden von den beiden Jüngern und lässt sich zu Jesus führen. Ja, ein Jünger führt andere zu Jesus. Und es sind immer zwei, die auch Zeugen für Jesus sind. Jesus schickt nie jemand alleine. Wir sind eingeladen, uns zu zweit auf den Weg zu machen, zu anderen hinzugehen, um sie loszubinden von dem, was sie beschäftigt oder festhält, und um andere Menschen wie diesen jungen Esel zu Jesus zu führen. Jesus braucht jeden, sogar einen Esel. Jesus kann jeden gebrauchen. Wer von uns will zwar schon ein Esel sein, auch wenn vielleicht bei manchem dummen Verhalten der ein oder andere schon gehört hast, du dummer Esel. Aber nein, Jesus braucht auch dieses Tier, diesen Esel und gebraucht ihn für die Vorbereitung seines Einzugs in Jerusalem. Wir können uns natürlich fragen, wenn ich mich manchmal wie ein dummer Esel fühle, woran bin ich gebunden, was macht mich unfrei, wo hänge ich fest? Und ich brauche jemand anders, der mir vielleicht losbindet, der mich freisetzt. Jesus will uns in diesen Tagen auch freisetzen von unseren Sünden. Er will uns losbinden von den Gebundenheiten unserer schlechten Gewohnheiten, die uns immer wieder auf uns selber zurückführen. Ich kann vielleicht mit diesem Einzug Jesu in Jerusalem in Gefolgschaft der Jünger und des Esels Jesus meine Gebundenheiten hinhalten, dass er mich freisetzt, er der König, der uns freisetzen will in die Freiheit der Kinder Gottes. Oder ich kann auch in diese Fußspuren der Jünger ganz bewusst hineintreten und schauen, wen kann ich in diesen Tagen auch bewusst zu Jesus führen? Wo gelingt es mir, Menschen einzuladen, vielleicht diese Feiertage bewusst mitzufeiern, auf die Worte der Liturgie zu hören, sie miteinander zu beten und zu singen, um Jesus Weggeleit zu sein? Die Jünger werden natürlich gefragt, was macht ihr da? Warum bindet ihr den Esel los? Und ihre schlichte Antwort ist einfach, weil der Herr dieses junge Fohlen braucht. Deshalb binden wir ihn los. Der Herr braucht ihn. Und diese Menschen, sie müssen Jesus kennen. Und sie müssen auch schon erkannt haben, dass Jesus mehr ist als ein Prophet. Denn sie lassen die Jünger gewähren, weil sie eben den Esel dem Herrn bringen wollen. Und dann ist es auch weiter interessant, wenn wir genauer den Text betrachten, dass die Jünger Jesus helfen, sogar auf den Esel hinaufzukommen. Sie legen nicht nur ihre Kleider auf das Fohlen und später auf den Weg, nein, sie helfen auch Jesus hinauf auf den Esel. Jesus braucht die Hilfe auch anderer. Nicht nur er hilft den Menschen, auch er braucht Hilfe von uns. Und wenn wir dann Jesus mit den Jüngern begleiten hinab den Ölberg auf Jerusalem zu, da jubeln viele Menschen ihm zu. Jetzt am Palmsonntag ist es in Jerusalem die größte Kundgebung der katholischen Kirche, wenn sich am Nachmittag Zehntausende oben in Betfage treffen, Einheimische und Pilger aus der ganzen Welt, um mit Jesus einzuziehen in einer gemeinsamen Prozession, wo sie viele Lieder miteinander singen, viele Psalmen, vielleicht auch das eben gehörte neue geistliche Lied mit dem Hosanna, um Jesus zu begleiten, er, der einzieht in seine heilige Stadt Jerusalem. Auch wir in unseren einfachen Pfarreien und Gemeinden sind eingeladen zu den Palmprozessionen. Sie sind kleine öffentliche Demonstrationen, wo wir Christen in unseren Tagen, in den kommenden Tagen Zeugnis geben, dass wir Jesus in unser Leben begleiten wollen, dass wir zu ihm stehen, dass wir zu ihm gehören. Und auch wir sind eingeladen, am Sonntag nachzudenken, welche Machttaten habe ich denn in meinem Leben schon erfahren? Wo konnte ich Jesus und seiner Hilfe in meinem Leben schon begegnen? Die Jünger stimmen inmitten der Schar der anderen freudig ein mit lauter Stimme, um Gott zu loben, heißt es im Evangelium. Wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten, als sie mit Jesus unterwegs waren. Wo er Kranke geheilt hat, wo er Besessene von den Dämonen befreit, wo er wie den Lazarus Tote erweckt zu neuem Leben und wo er den großen Sündern, auch einem Zachäus in Jericho, die Schuld, die Sünde vergibt, um ihm eine Gemeinschaft mit Gott zu schenken. Wo habe ich in meinem Leben schon die Machttaten Gottes erfahren? Und ich bin auch eingeladen, in dieser heiligen Woche am Palmsonntag, wenn ich mich vielleicht mit anderen treffe, auch mutig zu erzählen, wo ich Gott in meinem Leben schon erlebt habe. Und dann kann ich mit den anderen ausrufen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Dieser Lobpreis, dieser Lobgesang, der dem Sohne Davids zugerufen wird, erinnert uns eigentlich auch an die heilige Nacht, als Jesus geboren wird. Da verkünden die Engel den armen Hirten auf dem Feld, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Da verkünden die Engel, dass der Friede auf Erden ist. Und hier in diesem Lobpreis hören wir, im Himmel ist Friede und Ehre in der Höhe. Himmel und Erde berühren sich am Palmsonntag und wir sind eingeladen, auch in unseren Tagen da einzutreten in dieses Geschehen. Nicht zu verstummen, trotz der Krise der Kirche, der Widerstände, auch der Angriffe, die wir in diesen Tagen wieder lesen können in den verschiedenen Zeitungsartikeln, wo es um die Krise der Kirche geht. Jesus sagt, wenn die Jünger schweigen, werden die Steine zu sprechen beginnen. Trauen wir uns auch in unseren Tagen, uns zu Jesus zu bekennen und zu seiner Kirche, die auch aus Sündern und Heiligen besteht. Und nun sind Sie herzlich eingeladen, liebe Zuhörer, auch anzurufen und Zeugnis zu geben, vielleicht von den Machttaten Gottes, die Sie in Ihrem Leben schon erlebt haben, oder wie Sie selbst diese heilige Woche beginnen am Palmsonntag mit Ihrer Gemeinde oder was Ihre Erfahrungen sind. Herzliche Einladung, sich auch mitzuteilen in dieser Sendung.
Ja, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Danke Ihnen, Schwester Petra. Und Sie sind jetzt eingeladen, hier anzurufen unter folgender Nummer in dieser Sendung 089 517 008 008. Lassen Sie uns darüber sprechen, ja, was Sie berührt hat oder eben auch Zeugnis geben. über die Heilstaten Gottes in ihrem Leben. Das bereichert uns gegenseitig und es ermutigt uns. 089 517 008 008. In unserer Bibelsendung haben Sie noch die Möglichkeit mitzusprechen. Rufen Sie uns an 089 517 008 008. Jeder Anruf wird ganz ein spannender Beitrag sein. Das sind wir uns sicher. Also melden Sie sich 089 517 008 008. Schwester Petra, ich beginne jetzt mal mit dem Evangelium. Also ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil wir eigentlich über viele Seiten hinweg an verschiedensten Stellen in der Bibel immer wieder die Zurechtweisung Jesu hören, wenn er als Messias schon erkannt oder überführt wird, dann ist es noch nicht der Zeitpunkt. Dann sagt er immer, er maßregelt eigentlich die entsprechenden Personen, dass sie das bitte nicht in die Öffentlichkeit bringen und er eigentlich sehr versteckt bleiben möchte. Und jetzt plötzlich lässt er sich bejubeln, er lässt es geschehen, dass das gerufen wird, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Wie diese plötzliche Wandlung?
Also ich glaube, so von meinem persönlichen Glauben her, wenn ich diese Leidensgeschichte so betrachte, Jesus weiß innerlich ganz klar, dass es sein letztes Passia-Fest in Jerusalem sein wird. Und wenn wir ein bisschen zurückblättern im Lukas-Evangelium, das wir ja in diesem Kirchenjahr an den Sonntagen betrachten, da kündigt voraus Jesus immer wieder sein Leiden und Sterben an. Er weiß, es kommt auf ihn zu und er versucht auch, die Jünger damit zu konfrontieren, sie vorzubereiten, dass es die gemeinsame Zeit mit ihm zu Ende geht. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, den Lukas auch beschreibt, es ist ja vorher auch der Tabor, und wenn man die Zeitrechnung ein bisschen genauer anschaut, ist es ja nochmal eine Woche ungefähr vor dem Palmsonntag, dass Jesus mit den Jüngern auf dem Berg Tabor ist, mit Petrus, Jakobus und Johannes, und sie ihn in seiner Herrlichkeit entdecken und erleben dürfen. Und dann eben gut zwei Wochen später nimmt er die gleichen drei Jünger mit auf den Ölberg bei dem Einzug in Jerusalem, aber auch in der Ölbergstunde, wo er mit dem Vater ringt. Diese drei Jünger sind dabei und erleben auf den beiden Bergen einerseits die Herrlichkeit Jesu und dann sein Leiden. Und Jesus spürt es und lässt es nun zu. Allein schon der Blinde in Jericho, der Bartimäus, betitelt ihn ja mit dem Sohne Davids, hab Erbarmen mit mir. Und da lässt es Jesus schon zu, dass er als Sohn Davids, als Nachkomme Davids bezeugt wird von einem Blinden. Und dann ist es für Jesus innerlich sicherlich klar, es ist seine letzte Wegstrecke nach Jerusalem und die anderen Menschen werden überrascht. Und darum lässt es Jesus zu, weil seine Stunde jetzt gekommen ist.
Also der passende Zeitpunkt. Man kann sagen, eigentlich ein optimales Timing, weil anschließend ist ja auch so, dass beim Verhör mit Pilatus ihn dann auch fragt, bist du ein König? Also auch wiederum eine ganz wichtige Frage, die sich eigentlich auch jetzt hier im Vorfeld auf diese Szene hin schon ganz klar auch formuliert hat. Gesegnet sei der König.
Ja, und ich glaube, das spielt ineinander, weil Pilatus als der Vertreter des römischen Kaisers natürlich einen selbsternannten König auf die Seite ziehen muss oder aus dem Verkehr ziehen muss, sodass einfach die politische Verurteilung durch Pontius Pilatus vorbereitet wird, weil Jesus als öffentlicher König einzieht in Jerusalem. Und auf der anderen Seite natürlich das Urteil des jüdischen Volkes von den religiösen Führern, dass er eigentlich verurteilt wird, weil er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, er ist Gottes Sohn.
Wenn wir dann weiterschauen, was die Pharisäer machen, weil die Pharisäer, die tauchen ja jetzt plötzlich auf in dieser Menge. Also bisher waren es eigentlich seine Jünger. Ich glaube, da zählen wahrscheinlich auch mehr als seine nur 12 Jünger darunter. Wenn jetzt hier von Jünger gesprochen wird, ist es, denke ich mal, die ganze Menge an Begleitern, die ihn erlebt haben. Und ja, seine sozusagen Anhänger, oder? Kann man schon als größere Menge verstehen.
Ja, selbst der ehemals blinde Bartimäus muss dabei sein, weil Jesus heilt ihn ja in Jericho und dann heißt es, er pries Gott und ist Jesus gefolgt. Also selbst der geheilte ehemals blinde Bartimäus zieht mit Jesus hier in Jerusalem ein, kurz danach. Und es ist eine große Schar, weil unterwegs von Galiläa nach Jerusalem gibt es ja verschiedene Begegnungen mit den Menschen, wo Jesus Wunder tut, wo er heilt. Und die Leute sind von ihm begeistert. Sie ahnen ihn als den Messias und sie folgen ihm. Also nicht nur die 12, sondern es ist eine wirklich große Schar, die ihm da nach Jerusalem folgt. Und als er da eben anfängt, über den Ölberg hineinzugehen, das spricht sich anscheinend schnell rum, dass da was los ist, strömen die Menschen hin, weil sie kennen ihn ja schon von den verschiedenen Feiern des Judentums, vom Tempel, wo er immer wieder öffentlich aufgetreten ist. Also Jesus ist ja eigentlich bekannt.
Und da schauen wir jetzt nochmal, eben in dieser Menge haben sich die Pharisäer versteckt und sie können auch nicht schweigen. Sie wollen jetzt einfach das loswerden, was sie schon immer denken über Jesus. Und eigentlich ist es ein bisschen nicht ganz klar, was sie sagen, aber im Grunde genommen weiß eh jeder, was sie meinen. Meister weise deine Jünger zurecht, so ungefähr. Du bist es ja nicht. Du gibst dich als jemand aus, der du nicht bist. Und das hat jetzt hier in der Öffentlichkeit eigentlich keinen Platz. Sozusagen machen wir dieser Peinlichkeit ein Ende. Und jetzt, Meister, weise deine Jünger zurecht. Das ist schon ganz schön hart.
Ja, es sind ja auch zwei Gegensätze. Auf der einen Seite ist die Schar der Jünger, die mit lauter Stimme in diesen Lobgesang einstimmen, diesen Jubelruf, ja, und auch dieses Hosanna ausrufen und dieses traditionelle Halleluja, das bei der Tempelwallfahrt gebraucht wird. Und auf der anderen Seite versuchen dann die Pharisäer in der Menge auch laut zu rufen. Also sie müssen ja gegen den Lobpreis der Jüngerschar durchdringen. Und sie müssen auch versuchen, nahe an Jesus am Esel wahrscheinlich heranzukommen, damit Jesus sie hört. Und dann rufen sie Jesus aus der Menge heraus, heißt zu, Meister, weist deine Jünger zurecht. Also er soll sie zum Schweigen bringen, weil sie das nicht ertragen können, dass er jetzt als König der Juden hier einzieht. Und Jesus ist ganz knapp und klar, dass er sagt, wenn ich sie zum Schweigen bringe, werden die Steine schreien. Also es ist vielleicht auch so, auf unsere Zeit übertragen, dort, wo wir beginnen, uns nicht mehr zu äußern oder zu schweigen, werden andere laut. Und wenn es die Steine von Jerusalem sind oder die Steine von München oder Augsburg, wo wir leben, ich glaube, wir müssen einfach, wie die Jünger Jesu damals, den Mut haben, zu reden und Zeugnis zu geben, weil das Böse sonst überhand nimmt und den Platz einnimmt.
Eigentlich eine ideale Möglichkeit, was der Palmsonntag uns Christen da gibt, nämlich hinauszugehen auf die Straße, genauso wie an Fronleichnam und uns öffentlich zu unserem Glauben zu Jesus Christus zu bekennen. Vielleicht haben auch Sie schon, liebe Hörerinnen und Hörer, Erfahrungen gemacht bei diesem öffentlichen Bekennen auf der Straße als gesamte Kirchengemeinde. Rufen Sie uns an 089 517 008 008. Ich finde es immer eigentlich ganz starke Momente, die ich so erlebt habe, wo man schon auch merkt, dass wenn man so als geballte Gruppe unterwegs ist, mit Jesus in der Mitte, dass links und rechts die Leute schon kurz innehalten, erstaunt sind und man merkt innerlich, was in Bewegung kommt.
Was ich so die letzten Jahre einfach wahrnehme, aber vielleicht geht es anderen ähnlich, dass schon durch die krisengeschüttelte Zeit, in der wir leben, es von Jahr zu Jahr zum Teil auch weniger gläubige Menschen wurden, die am Palmsonntag wirklich auch zu diesen Palmsonntagsgottesdiensten kommen. Ich hatte heute auch im Krankenhaus ein Gespräch mit einer Mitarbeiter in der Tür, gefragt, was sie denn am Wochenende macht. Sie hat auch zwei kleinere Kinder, die aber schon in Schule gehen. Und sie hat mir dann erzählt, was die Wochenendplanung ist. Und der Palmsonntag kommt für mich erschreckenderweise nicht vor. Da wird am Vormittag gefrühstückt und am Nachmittag der Geburtstag irgendwie gefeiert mit den Eltern oder Schwiegereltern. Aber es kommt weder ein Palmbuschenbind mit den Kindern, noch der Besuch des Gottesdienstes kommt nicht vor, obwohl ich weiß, dass diese Mitarbeiterin auch in einer Klosterschule geprägt worden ist und im Beruf steht, aber das Christliche fällt weg. Also war für mich schon ein bisschen erstaunlich und erschütternd, dass es eben nicht mehr selbstverständlich ist, wirklich diese heilige Woche zu beginnen mit dem Palmsonntag und bewusst zu feiern. Viele unserer Zeitgenossen haben einfach jetzt die nächsten Wochenende 4 Tage frei mit den Feiertagen.
Bei uns soll das anders sein. Wir nehmen jetzt einen ersten Hörer mit in die Sendung, einen Anrufer aus Köln. Grüß Gott.
Ja, ich habe eine Frage an die Schwester. Und zwar, es gibt ja diese Passage in der Leidensgeschichte, wo Christus vor Pilatus steht und Pilatus fragt ihn, was ist die Wahrheit?
Ja.
Und dann sagt Christus als Antwort gar nichts. Und warum sagt er da nicht? Er hat es da so viele Male gegenüber den Pharisäern auch getan. Warum sagt er denn nicht, ich bin die Wahrheit und so weiter? Wie er das in einer Erzählung vor seinen Jüngern oder vor den Leuten getan hat.
Ja, es gibt ja eben die verschiedenen Passionserzählungen der 4 Evangelisten. Und ich glaube, bei Johannes am Karfreitag kommt es eben vor, dass Pilatus sagt, ja, was ist Wahrheit?
Ja,
aber
ja, genau.
Jesus sagt eben an anderer Stelle, auch bei Johannes, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ja.
Und er sagt aber im Zusammenhang zu seinen Jüngern, die mit ihm unterwegs waren, warum er hier bei Pilatus nichts sagt, kann ich Ihnen spontan nicht sagen, weil ich den Text nicht vor Augen habe.
Ja, es ist nur diese Frage, Christus hat, glaube ich, über die Wahrheit gesprochen vor Pilatus. Und da sagt Pilatus, da fragt ihn, was ist die Wahrheit? Der hätte das auch sagen können und müssen, sage ich jetzt mal. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und er schweigt. Aber nun habe ich dann gehört von einem Priester, wo ich mal war, in einem Kloster vor circa 2 Jahren, wo ich die Karfreitagsrede gehört habe, habe ich ihn dann angerufen. Und da meint der Priester, der damals sehr gut diese Liturgie gehalten hat, Christus hätte eingesehen, dass bei Pilatus Hopfen und Malz verloren ist.
Würden ja, also ich habe die Stelle eben gerade gefunden im Johannesevangelium.
Ja.
Also da heißt es ja, Pilatus fragt ihn, also bist du doch ein König? Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König und ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus
dann
der
kommt
Wahrheit,
ja die Gegenfrage.
Da heißt aber, Jesus sagt noch, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Ja.
Also es kann ja wirklich sein, dass einfach Pilatus nicht in dieser Haltung der Wahrheit oder auf dieser Spur eben ist und dadurch versteht er Jesus nicht. Weil er sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, also aus Jesus, aus Gott ist, hört auf seine Stimme.
Ja.
Pilatus ist ja ein Römer, der verschiedenen Göttern opfert und dem Kaiser huldigt. Und somit tut er sich schwer, in Jesus die Wahrheit zu erkennen.
Ja, aber trotzdem hätte ja Christus das dennoch sagen können. Quasi als Mission.
Ich würde sagen, wir fragen ihn, wenn wir in den Himmel kommen, warum er nichts gesagt hat.
Also stimmen Sie denn der Meinung dieses Priesters zu? Jesus sieht, dass er bei ihm Hopfen und Malz verloren ist. Stimmen Sie dem zu?
Nein, ich kann da nicht zustimmen, weil ich kann keine Spekulation machen. Also ich lasse es einfach offen.
Gut, dann lassen wir es einfach mal so stehen. Ich denke auch, dass die Wahrheit für sich selbst spricht. Das ist, man kann viel diskutieren, das merken wir auch immer wieder in verschiedenen konträren Ansichten. Und manchmal muss man die Dinge einfach dann stehen lassen. Wir gehen weiter zu einer weiteren Anruferin aus Memmingen, Frau Friedrich. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich wollte mich dazu melden. Und zwar, wie man missionieren kann. Und zwar haben wir bei uns in der Pfarrei immer einen Frauengottesdienst mit Messe gehabt. Und durch die Zusammenlegung von der Pfarreiengemeinschaft können wir keine Messe mehr feiern. Also tun wir Frauen diesen Gottesdienst als Andacht so vorbereiten. Und da haben wir jetzt die letzten 2 Mal einen Kreuzwegandacht gemacht. Und ich wollte nur sagen, dass das immer bei den Leuten sehr gut angekommen ist und sie viel Freude daran gehabt haben und gesagt haben, dass es ihnen sehr viel gebracht hat. Ich wollte einfach das zum Ausdruck bringen, wie man so missionieren kann.
Ja, danke Ihnen, Frau Friedrich. Das war jetzt ein persönliches Zeugnis von Ihnen, Ganz lieben Dank. Das sind Ideen, die in den verschiedenen Gemeinden vielleicht auch so als Entwicklung mal als Ansatz stehen. Hier noch ganz herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Hier noch eine weitere Anruferin, beziehungsweise ein Anrufer. Ich weiß jetzt nicht, woher Sie anrufen. Grüß Gott, Sie sind jetzt auch auf Sendung.
Wie ist das jetzt?
Ja, Sie sind auf Sendung. Wir hören Sie.
Der Herr Ewert aus Langenfeld.
Ja, grüß Gott, Herr Ewert.
Ich muss sagen, ich habe jetzt seit 5 Jahren zum Glauben zurückgefunden, seitdem meine Eltern tot sind. Ne?
Mhm.
Also meine Eltern sind 1914, 15 gestorben und ich habe die gepflegt. Und ich sehe einen ganz anderen Sinn in dem Leben, wissen Sie? Früher habe ich immer gedacht, ja gut, nach 80 Jahren ist alles vorbei. Und jetzt sehe ich, dass es auch ein Leben nach dem Tod geht und dass man da auch sich im jetzigen Leben auch so was anhäufen kann, was für nach dem Leben günstig ist.
Ja, Herr Ewert, was hat Sie denn besonders jetzt an diesen Bibeltexten angesprochen?
Ja, zum Beispiel mit dem Esel, dass der Esel da auch losgebunden wird. Also ich interessiere mich viel für die Bibel. Hier ist es auch immer noch in der Kirche. Ne? Und ich finde das alles Hand und Fuß. Wenn man mal die Bibel sich zur Hand nimmt, ne? Und jetzt für beim Sonntag oder Ostern durchliest oder was, das hat alles Hand und Fuß in meinen Augen. Und wenn Sie die anderen Leute fragen, dann sagen die, ja, das ist ein uraltes Buch und wen interessiert das schon? Ne?
Mhm.
Mich interessiert das jetzt sehr, seitdem ich das näher kennengelernt habe. Ich meine, wenn man nur so flüchtig drin rumblättert in der Bibel, ne, da findet man manchen Text, da ist nicht, die kann man so nicht richtig verstehen. Ne?
Ja. Herr Ewert, was bedeutet diese Szene für Ihr Leben jetzt, diese Palmsonntagsszene?
Ja, dass praktisch noch eine Zeit kommt, die anstrengend wird. Ne? Also, Jesus stirbt, der Karfreitag ist ja übernächste Woche Ostern, ne? Das ist ja die praktische Vorbereitung auf Ostern.
Mhm.
Jetzt wird der Jesus hochgehoben, ne? Also er zieht damit praktisch mit Pauken und Propheten in die Stadt ein.
Ja.
Und ein paar Tage später sagen sie nieder mit ihm, ne? Also das ist mit allem so. Alles wird einmal hochgejubelt, ne? Und dann kommt, dann überlegen sich die Leute das und dann geht es wieder runter, rauf und runter geht das, ne? Aber normalerweise müsste es ja so sein, dass wenn Jesus als König in die Stadt einzieht, ne?
Jetzt lassen wir das gerade mal ganz kurz stehen, Herr Ewerts. Schwester Petra, noch ganz kurz einen Kommentar zu diesem Anrufer.
Ja, also ich möchte wirklich auch die anderen ermutigen, einfach auch die Bibel zur Hand zu nehmen und persönlich am Stück zu lesen. Vor allem einfach auch vielleicht schon vorweg, auch morgen am Samstag, eben im Lukas-Evangelium die Passionsgeschichte einmal am Stück zu Hause zu lesen, sich die persönliche Zeit zu nehmen, die ja beginnt mit dem letzten Abendmahl, und einfach mal die Worte vom Lukas auf sich wirken lassen, schon im Vorfeld. Dann feiert man diese heiligen Tage des Triduum vom Donnerstag bis Ostersonntag ganz anders mit, wenn man selber die Heilige Schrift zu Hause betrachtet und sich die Zeit nimmt persönlich.
Danke. Ja, das ist bestimmt ein guter Vorsatz jetzt für die nächsten Tage, wie wir auch gut weiter starten können in die heilige Woche dann. Und mit diesem Hochjubeln und ich glaube, das kennen wir alle aus eigener Erfahrung auch ganz gut in unserem Leben. Daraus besteht das Leben, aus diesem Hoch und diesem Tief. Und hier kommt es wirklich ganz extrem, wie der Herr Ewerts auch gesagt hat, jetzt zum Vorschein am Palmsonntag. Ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo die Gefühle so ein bisschen Achterbahn dann fahren. Gehen wir hinein in diese heilige Woche, Schwester Petra, beenden wir diese Sendung noch mit einem Gebet. Und ich darf mich schon von Ihnen allen verabschieden. Hat mich gefreut, dass Sie angerufen haben, mitgehört haben und sich hier eingebracht haben. Herzliches Dankeschön Ihnen allen und noch weiterhin eine gute Zeit der Vorbereitung.
Ja, Jesus, ich danke dir, dass du den Weg vorangehst nach Jerusalem in die heilige Stadt, dass du begleitet wirst von vielen Jüngern, von Männern und Frauen, die dir folgen. Und ich bitte jetzt auch für uns, hilf uns in den kommenden Tagen, in der heiligen Woche, auch dir zu folgen, mit freudiger Stimme auch in den Lobpreis einzustimmen, deine Machttaten zu verkünden und zu bezeugen, die wir in unserem Leben schon erlebt haben. Und lass uns wirklich auch wie die Jünger zu Zeugen werden, die andere zu dir hinführen. Dazu segne uns auch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, die mit dir in diese Zeit hineingeht. Du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.